Ich möchte zu Beginn ein Wort über unseren großen hohen Priester lesen, und zwar aus Hebräer 7. Hebräer 7, von Vers 24 an. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher vermag er auch völlig zu erretten, die durch seine Vermittlung Gott nahen, indem er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Und nun kommt der eigentliche Vers, auf den es mir ankommt, Kapitel 7, Vers 26, die Vollkommenheit Jahwes, sowie das Wort Amen, Amen. Denn ein solcher hoher Priester geziemte uns, heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, sodann für die des Volkes. Denn dieses hat er ein für allemal getan, als er sich selbst geopfert hat. Denn das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit haben, das Wort des Eidschwures aber, der nach dem Sohn gekommen ist, einen Sohn vollendet in Ewigkeit. Das Endergebnis alles dessen aber, was wir sagen, ist, wir haben einen solch wunderbaren hohen Priester. Die sieben Eigenschaften in diesem Wort wollen wir heute Abend in die Mitte stellen und betrachten. Und dann wollen wir diesen Attributen unseres himmlischen hohen Priesters einmal die Kleider des alttestamentlichen hohen Priesters zur Seite stellen, in der Abfolge, wie sie in 2. Mose 28 erscheinen. Deshalb habe ich Ihnen auch hier einen hohen Priester aufgemalt, als eine kleine Illustration. Sie wissen ja vielleicht, dass die Kleider in der Heiligen Schrift das innere Wesen darstellen oder die Leiblichkeit. Denken Sie nur an Offenbarung 19, Vers 6 bis 9, wo die strahlende, weiße Leinwand der Heiligen als ihre Rechtfertigung gedeutet wird. Und auf die andere Seite dieser sieben Eigenschaften wollen wir die sieben Kreuzesworte Jesu stellen. Und ich habe wirklich Freude gehabt, als ich diese Wunder schaute in Gottes Wort und als sich die inneren Verbindungen aufgetan haben. Und das wünsche ich denen, die Gottes Wort lieben in dieser Stunde, dass auch sie durch die Mitwirkung des Heiligen Geistes in diese Verherrlichung Jesu hineingeführt werden. Die erste Eigenschaft heißt, unser hoher Priester ist heilig, heilig nach göttlichem Recht und nach göttlichem Gericht. Wir haben ja kürzlich den Beginn des Liedes des Mose gelesen, wo es heißt, denn den Namen Jehova will ich ausrufen, gebet Majestät unserem Gott, der Fels. Vollkommen ist sein Tun, alle seine Wege sind recht. Es kann aber auch heißen, alle seine Wege sind Gericht. Ein Gott, der Treue und ohne Betrug, gerecht und gerade ist er. Der hohe Priester ist heilig nach göttlichem Recht. Das müssen wir wissen, auch wenn wir mit Jesus reden. Auch er ist heilig und wir sollten ihn voller Ehrfurcht und in der Furcht Jehovas begegnen. Und dem steht nun zur Seite das erste in 2. Mose 28 genannte Teil der Amtskleidung des hohen Priesters, nämlich das sogenannte Brustschild des Gerichtes. So war der Name. Es ist eigentlich kein Schild, sondern eine Stofftasche, die der hohe Priester an Schnüren, an Goldringen auf seinem Herzen trägt. In dieser Stofftasche waren übrigens zwei Edelsteine genannt, die Urim und die Tumim, die Lichter und die Vollkommenheiten, die dazu benutzt wurden, im alttestamentlichen Gottesvolk von Gott zu erfahren, ob eine Maßnahme oder ein Weg oder ein Kampf oder eine Entscheidung richtig war. Der hohe Priester griff also in diese Tasche hinein und holte einen Edelstein heraus, und da bedeutete der eine ein Ja, der andere ein Nein. Es gibt sogar Juden, die überliefern, einer der beiden Edelsteine sei aufgeleuchtet, deshalb Lichter und Vollkommenheiten. Das ist das Wort Jesu. Eure Rede sei Ja, Ja oder Nein, Nein. So hat Gott entschieden im alten Bund. Was darüber hinausgeht, ist aus dem Bösen. Und deshalb heißt es in Sprüche 16,33, das Orakel, das Los, wird im Gewandbausch geworfen. Die Entscheidung aber kommt von Jehova. Das machen Sie mal ja nicht nach. Das durfte nur der hohe Priester im alten Bund. Die Söhne Gottes, gezeugt aus dem Heiligen Geist, werden durch diesen Geist geführt. Die durch Gottes Geist geführt werden und getrieben werden, sind Söhne Gottes. Nun, außen auf dieser Stofftasche waren 4x3 Edelsteine angeordnet. Und auf diesen Edelsteinen in Siegelstecherei die Namen der 12 Stämme Israels. Und das Ganze wurde genannt Brustschild des Gerichtes. Der hohe Priester ist also auch zuständig für das göttliche Recht, die göttliche Gerechtigkeit und für das Gericht. Denken wir nur daran, dass der Heilige Geist auch überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Aber, und das ist nun das Wesentliche, dieses Brustschild des Gerichtes über die 12 Stämme ruht auf seinem priesterlichen Herzen, wird getragen von seinem Mitgefühl, von seiner Barmherzigkeit, von seinem Verständnis. Und da möchte ich nun das eine sagen, es gibt kein Gericht, das nicht motiviert wäre und begründet wäre in der Liebe und in der heimsuchenden Barmherzigkeit Gottes und das nicht gerechtfertigt wäre von den heilspädagogischen Maßnahmen unseres Gottes in Christo Jesu. Es ist also keineswegs so, wie uns oftmals in der christlichen Dogmatik nahegelegt wird, dass wenn der heilige Gott Gericht übt, er gleichsam dem Gott der Liebe sagen muss, er möge einmal die Augen schließen oder schnell vor die Türe gehen. Verzeihen Sie diese grobe Sprache. Oder dass wenn Gott Liebe und Gnade erweist, dass er dann dem gerechten und heiligen Gott sagen müsste, er müsste dieses nicht zur Kenntnis nehmen und müsste seine Augen schließen. Nein, Liebe und Gerechtigkeit sind miteinander vereint. Wenn ein Mensch Gnade von Gott erfährt und die Liebe Gottes erfährt, in der Wiedergeburt und Neuzeugung wird er immer auch durch Selbstgericht hindurchgeführt. Gottes Gerichte sind auf diese Weise getragen vom mitfühlenden Herzen des hohen Priesters. Es heißt einmal in den Propheten, O Ephraim, du abtrünniger Sohn, wenn ich dein Elend sehe und dein Gericht dann schlägt, dann rast, mein Herz in mir, es pochen die Wände meines Herzens. Das sagt der lebendige Gott. Wenn er Ephraim richtet, das sagt er auch, wenn er dich richtet. Der Hohepriester trug die Namen der Stämme, das werden wir gleich sehen, auch noch auf seinen Schultern. Auf den starken Schultern seiner Kraft. Und dazu nun ein Wort aus Hohelied 8, wie es eigentlich lauten muss. Hohelied 8, Vers 6. Lege mich nicht wie einen Siegelring, sondern lege mich wie Siegelstecherei auf dein Herz. Deines Volkes werten Namen trägest du auf deiner Brust. Und zwar nicht nur die Namen der 12 Stämme Israels, sondern auch unsere Namen, die im Himmel angeschrieben stehen, von denen wir gehört haben, dass der Herr Jesus Christus sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen, weil beide von einem Gott und Vater stammen, er, der uns heiligt, und wir, die wir geheiligt werden durch ihn. Lege mich wie Siegelstecherei an dein Herz, wie Siegelstecherei auf deinen Arm. Barmherzigkeit und Tragkraft, das sind die beiden Elemente des hohen Priestertums. Denn die Liebe ist zärtlich, vielleicht auch, sie ist aber auch gewaltsam wie der Tod. Hart wie der Scheol, ihr Eifer, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Aber auch die Feuergluten des Feuersees sind bewirkt von der Liebe Gottes. Denn er führt in die Hölle und wieder heraus. Wer sagt das? Gottes Wort. Lesen Sie einmal nach.
Wie Hannah an Samuel.
Hannah in ihrem Gebet. Heilig nach göttlichem Recht. Und dem entspricht nun auch das erste Wort Jesu, den man ans Kreuz angenagelt hat. Nachdem er angenagelt worden ist, hat er Folgendes gebetet. Er, der heilig ist. Er, der das Gericht ausübt, getragen von seiner Barmherzigkeit und Liebe. Lukas 23, Vers 34. Im Blick auf Israel. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, dass sie Jahwe, Jehova, den Ewigen angenagelt haben. Den, der von sich sagte, ich bin, der ich bin, das Brot der Welt. Ich bin, der ich bin, das Licht der Welt. Das heißt, ich bin der Ewige, der gute Hirte. Und so weiter. Sie wissen nicht, was sie tun. Und deshalb sind und bleiben sie Geliebte um der Väter willen bis heute. Auch wenn Gott sie durch das Gericht hindurchgeführt hat. Durch ein Gericht, bei dem sie manchmal alltäglich wie die Schlachtschafe getötet worden sind. Und das nicht, weil sie den Herrn Jesus gekreuzigt haben. Ihre Verblendung und Verstockung verschweigt das Wort Gottes keineswegs. Aber es hat andere Gründe. Ich möchte dazu lesen Apostelgeschichte 3, 14 bis 19. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, ein Mörder, geschenkt würde, Barabbas, zu Deutsch Sohn des Vaters, der falsche Sohn, des falschen Vaters, des Vaters der Lüge. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, wovon wir Augenzeugen sind. Und durch Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennet, stark gemacht, das heißt den gelähmten Mann. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben, vor euch allen. Und jetzt, Brüder, sagt der Apostel Petrus, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, gleich wie auch eure Führer. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus, sein Messias, leiden solle und leiden müsse. Ihr habt in Unwissenheit gehandelt. Und dasselbe erfuhr die Frühgeburt aus Israel, Saulus von Tarsus, in seinem Kampf gegen den Christus, der ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war, ein gewalttätiger Mörder, und dennoch ist ihm Barmherzigkeit Gottes zuteil geworden, weil er es unwissend und im Unglauben tat. Über die Maßen, so schreibt er dann in 1. Timotheus 2, über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden, verbunden mit Glauben und Liebe, die in Christo Jesus sind. Und dann nennt er sich den größten der Sünder, den Jesus errettet hat und ihm Barmherzigkeit erwiesen hat, damit an ihm wie an einem Modell die ganze Barmherzigkeit, die ganze Langmut des hohen Priesters dargestellt würde, zum Vorbild für alle die, die an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Heilig nach göttlichem Recht, die innige Verbindung zwischen Liebe und Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Gericht. Zweitens, der hohe Priester ist makellos, unschuldig oder ohne Beziehung zum Bösen. Darauf weist nun in 2. Mose 28 der sogenannte Leibrock hin. Er war eigentlich nur eine Doppelschürze. Ein Teil fiel nach vorn, ein Teil fiel über den Rücken und die beiden Teile wurden zusammengehalten durch eine Achselklappe. Und auf diesen Achselklappen waren schwarze Onyxsteine. Diese Onyxsteine sind ja schwarz-weiß. Und sie stellen in der Symbolik der Heiligen Schrift den Kampf zwischen Licht und Finsternis dar, wo es sich bewähren muss, dass der hohe Priester, der in diesem Kampf steht, in dieser Auseinandersetzung zwischen dem Christus und dem Satan, makellos, unschuldig, ohne jede Beziehung zum Bösen, ist und bleibt. Wir haben dieses Wort in 2. Korinther 6 gelesen. Dieser zweiteilige Leibrock, der Brust und Rücken bedeckte, war gewirkt in Kunstweberarbeit aus verschiedensten Fäden. Aus Goldfäden, blauen Fäden, roten Fäden, Purpurfäden, Karmesinfäden und Byssusfäden. Man kann das natürlich kaum malen oder darstellen. Gold weist hin auf den Glauben, auf den reinen, lauteren Glauben Jesu Christi. Die blauen Fäden weisen hin auf seine Herkunft aus dem Himmel, auf sein himmlisches Königtum. Der rote Purpur weist hin auf sein irdisches Königtum. Jesus Christus wird ja auch einmal auf Erden 1000 Jahre königlich herrschen in seinem Reich. Karmesin, eine andere rote Farbe, weist hin auf sein Leiden. Er bekam ja einen Soldatenmantel umgehängt aus solchen Karmesingewebe. Und Byssus schließlich ist die reine, weiße, glänzende Gerechtigkeit. Das ist der Leibrock Jesu Christi. Zwei Teile. Ich darf das einmal so deuten. Hebräer 2. Er hat teilgenommen am Fleische der Brüder und am Blut der Brüder, an zwei Teilen unseres Menschseins. Oder wie Römer 8, Vers 3 sagt, er ist gekommen in Gleichgestalt oder in Ähnlichkeit des Leibes der Sünde und des Todes. Diese beiden Teile sind zusammengehalten worden in diesem Kampf zwischen Licht und Finsternis, und er blieb bei allem, trotz seiner Teilhabe an unserem Fleisch und unserem Blut, makellos, unschuldig, ohne Beziehung zum Bösen. Das ist das Geheimnis der Verbindung der Göttlichkeit und der Gottebenbildlichkeit in Jesus Christus und des vollen Menschseins, in das er eingegangen ist, nachdem er sich der eigentlichen göttlichen Qualitäten entkleidet hat, der Allgegenwart, der Allmächtigkeit, also der Allmacht, der Allwissenheit, der Unversuchbarkeit vom Bösen und der Unsterblichkeit. Nun finden wir als zweites Kreuzeswort, dass wir dieser Eigenschaft unseres hohen Priesters zur Seite stellen wollen, das Wort Jesu in Lukas 23, dass er einem der mitgekreuzigten Guerillakämpfer gesagt hat. In unserer Bibel steht Schächer, das ist ein altes Wort. Diese Männer waren Guerillakämpfer gegen die Römer gewesen und hatten Römer überfallen und ermordet. Und ihr Anführer war Barabbas, der zu Passa nach der Sitte der Juden erbeten wurde vom Volke und losgebeten wurde. Und die beiden armen Kerle, die werden jetzt gekreuzigt. Lukas 23, Vers 39 bis 43. Einer aber der gehängten Übeltäter, der Verbrecher, lästerte ihn und sagte: Bist du nicht der Messias? Rette dich selbst und uns. Der andere, oder wörtlich der Andersartige aber, antwortete und strafte ihn und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, obgleich du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Makellos, unschuldig, ohne Beziehung zum Bösen, ist unser hoher Priester. Das hat dieser Mann erkannt. Und er sprach zu Jesus: Gedenke meiner Herr, nicht wenn du in dein Reich kommst, etwa in das Himmelreich, sondern gedenke an mich, Herr, wenn du in deiner Königswürde kommst, wenn du in deinem Königtum kommst. Das ist der Blick dieses Mannes auf das Ende der Zeiten. Er weiß um die Propheten Israels. Sein Glaubensblick, den wir vergleichen können mit dem Glaubensblick Abrahams, der den Tag Jesu sah und darüber frohlockte, sein Glaubensblick richtet sich in die Ferne und weiß etwas davon, dass dieser Messias am Ende der Tage sein Reich errichten wird. Und er möchte gerne in diesem Reiche, unter diesem König sein. Unter diesem König, von dem wir singen, dem König, welcher Blut und Leben, dem Leben seiner Völker weiht. Wenn er aber dieses Reich erwartet und den König in seiner Herrlichkeit, dann war das nicht anders möglich, als dass er auch gewusst hat, erleuchtet von Gott, von der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Denn es ging ihm wirklich nicht um irgendein Himmelreich. Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königswürde kommst. Und Jesus sprach zu ihm in einem Eidschwur: Amen, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Nicht etwa heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich halte es hier mit Bullinger. Im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe, etwa 30 Bekräftigungen, Eidschwüre, die ein solches heute vor die Aussage ziehen. Ich schwöre dir heute. Ich gebiete dir heute. Wahrlich, ich sage dir heute. Du wirst mit mir im Paradiese sein. Und dieses Paradies ist nicht das Totenreich. Paulus wurde nach 2. Korinther 12 in das Paradies entrückt, in den dritten Himmel. In das Totenreich wird man nicht entrückt. Dort hört man auch nicht unaussprechbare Worte und Offenbarungen. Sondern wir müssen dieses Paradies dort sehen, wo es Hebräer 12 sieht. Die Gemeinde der Erstgeborenen in den Himmeln, das himmlische Jerusalem. Aber das möchte ich einmal nur gleichsam im Nebensatz sagen. Daran hängt nicht unser Glaube. Auch der Luzifer vor seinem Fall wandelte einst inmitten der feurigen Steine, inmitten der Engel und Fürstentümer und Gewalten, in Eden, dem Garten Gottes auf dem heiligen Gottesberg im kosmischen Norden, nicht hier auf der Erde. Was für ein Glaubensblick! Und Jesu Schultern, die im alten Bunde in seiner Darstellung dem hohen Priester 2x6 Namen der Stämme trugen, in Siegelstecherei auf seinem Arm, auf seinen Schultern, Jesu Schultern tragen auch diesen Mann hindurch, durch den Tod bis zum Ziel. Und er wird auch uns hindurch tragen, und wenn wir gehen durch die Schlucht des Todesschattens, so ist er bei uns. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten uns, und er wird uns hindurch tragen, er wird uns nicht fallen lassen. Drittens, der Hohepriester ist unbefleckt, unbefleckt. In Judas 22 bis 25 steht ein eigenartiges Wort. Ich will es einmal im Wortlaut lesen. Dort heißt es, und zwar nach dem Kontext, erbarmet euch der kritisch Zweifelnden. Denn der Zweifel kann, wenn er ausgereift ist, zur Verzweiflung führen. Erbarmet euch der kritisch Zweifelnden. Hier ist ein Wort über die Seelsorge gesagt. Dann heißt es aber weiter, die anderen aber rettet mit Furcht. Sie aus dem Feuer reißend, indem ihr auch das vom Fleisch befleckte Kleid hasset. Unbefleckt vom Bösen. Das gilt in der Seelsorge, dass wir nicht aufversucht werden, wenn wir uns mit den Sünden und Versuchungen anderer intensiv beschäftigen, etwa gar mit Handauflegung. Die Hände legen niemandem schnell auf, damit du nicht teilhaftig würdest, fremder Sünde. Zwei Dinge gehören in die Seelsorge hinein. Distanz zu dem, dem man dient, räumliche Distanz. Und ein heiliger Respekt vor seiner Persönlichkeit und vor seiner Entscheidung. Auch ein Respektieren dessen, wenn er Nein sagen sollte. Das tut nämlich Gott auch. Er zwingt niemanden in den Glaubensweg hinein. Heilige Distanz, Respekt. Hasset auch nicht den Sünder, den vom Fleisch befleckten Rock, die Leiblichkeit. Ich bin so froh, dass in Epheser 5, Vers 27 steht, dass der Herr Jesus, wenn er uns noch einmal gereinigt hat vor seinem Richterthron, uns hinübertragen wird vor den Thron seines Gottes und Vaters, die vollendete Gemeinde, und uns ohne Flecken und ohne Runzeln und ohne dergleichen etwas vor seinem Gott und Vater darstellen wird mit den Worten, siehe, ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Und bei dem, was da heißet, dergleichen etwas, da können sie hineinpacken, was sie quält, was sie belastet, was sie befleckt, in Gedanken und Taten und Worten. Unbefleckt ist Jesus. Dem entspricht nun in der Abfolge der hohen priesterlichen Kleidung sein eigentliches Obergewand, das hier nur ein wenig herausschaut unter dem Effort, unter dem Leibrock, mit einer strahlenden blauen Farbe, einer Farbe, die seine Herkunft aus dem Himmel, unmittelbar aus der Daseinsweise vor Gott repräsentiert. Blau ist ja für uns die Farbe des Himmels und des himmlischen Königtums. Ich möchte Ihnen jetzt einmal eine Stelle lesen. Und Sie werden denken, dass diese Stelle von dem Apostel Paulus stammt. Ich lese sie Ihnen erst vor und dann verrate ich Ihnen, wo sie steht. Na, das wisst ihr dann gleich. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über dem All. Der von der Erde ist, ist wesensmäßig von der Erde und redet Irdisches. Der aus dem Himmel kommt, steht über dem All, und was er gesehen und gehört hat, dieses bezeugt er, aber sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis angenommen hat, der hat damit besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Wunderbar für einen Menschen, der Ja sagt zu Jesus und in seinem Ja die Tatsache besiegelt, Gott ist wahrhaftig, Gott ist zuverlässig und treu. Ja, wer hat's gesagt? Johannes der Täufer. Er hatte gewaltige Einsichten über diesen unbefleckten hohen Priester. Am Rande dieses blauen Obergewandes waren nun abwechselnd Klöckchen und Granatäpfel. Am großen Versöhnungstag, Yom Kippur, wenn der hohe Priester nach siebentägiger Reinigung und nachdem er das ganze Buch Hiob sorgfältig gelesen hatte, hineinging in das Allerheiligste, umhüllt mit der Weihrauchwolke aus dem Rauchfass und laut den Shem HaMeforash, den vollen Namen Jahwes, ausrufend, musste er angekündigt werden von diesen Klöckchen, sonst traf ihn der Todesschlag, der Negev Jahwe. Aber zwischen den Klöckchen waren Granatäpfel aus Gold. Zeichen der fruchtbaren Liebe. Ich werde hier erinnert an 1. Korinther 13. Das muss ich Ihnen doch lesen, damit uns das aufleuchtet. 1. Korinther 13. Und das bestätigt uns auch wieder die himmlische Herkunft unseres hohen Priesters. Vers 1 und folgende. Wenn ich mit den Sprachen, mit den Zungensprachen der Menschen und der Engel redete, aber nicht Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Man könnte auch sagen, ein schallendes Klöckchen. Und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse wüsste und wenn ich allen Glauben hätte, so dass ich selbst Berge versetzte, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Beides brauchen wir. So wie unser hoher Priester es brauchte. Das vollmächtige Wort, dargestellt in den Klöckchen, und die fruchtbare Liebe, jeweils im Wechsel mit diesem, seinem vollmächtigen Wort. Unbefleckt. Und nun stelle ich dem zur Seite das dritte Kreuzeswort Jesu Christi aus Johannes 19, Vers 25 bis 26. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, des Kleophas Weib und Maria Magdalene. Und dann aber auch Johannes, offensichtlich der einzige seiner Jünger, der bis unter das Kreuz gegangen ist. Und das war außerordentlich wesentlich, denn dieser Jünger war es, der es bezeugte. Und sein Zeugnis ist wahr, dass der Soldat mit einem Speer in sein Herz stieß und das Wasser mit Blut vermengt hervorströmte, als Zeichen, dass der tatsächliche Tod eingetreten war. Es wird nämlich auch heute wieder kolportiert, Jesus sei nur scheintot gewesen und seine Jünger hätten ihn vom Kreuz herabgenommen und ihm in irgendeinem Gebüsch Galiläas gesund gepflegt und dann sei er schließlich ausgewandert nach Indien und sei einer der großen buddhistischen Lehrer geworden. Es gibt keinen Unsinn, der nicht geschrieben und geglaubt wird. Nur den Augenzeugen der Geschehnisse Gottes glaubt man nicht. Also es ist wichtig, dass dieser Johannes dabei stand. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, welchen er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn an meiner Stelle. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Von nun an und von jener Stunde an nahm der Jünger Johannes sie zu sich in sein Haus in Jerusalem. Ja, Maria spielt schon eine Rolle. Auch eine Rolle in Bezug auf die Unbeflecktheit unseres hohen Priesters. Und deshalb können wir die Heilstatsache der Jungfrauengeburt nicht aufgeben. Denn das ganze Wesen des Sohnes und seine Wesensgleichheit mit dem Vater sind daran gebunden. Das war ja das Geheimnis, das in Jeremias 31, 22 angedeutet wird, jenes rätselhafte Wort: Jehova wird ein Neues schaffen im Lande, nicht auf Erden, im Lande Israel. Das Weib, die wahre Eva, die Maria, wird den Mann umgeben, nämlich während der Mann, der Sohn Adams, der Mann Gottes, der wahre, in ihr heranwächst. Aber dann geschieht die Abnabelung. Sprüche 4, 3. Sohn wurde ich meinem Vater. Angesichts meiner Mutter. Die Mutter durfte dabei stehen. Als im Jahre 168 vor Christus die Makkabäer den von Antiochus Epiphanes verwüsteten Tempel wiedereroberten, auf dessen Schlachtopferaltar er Schweine geopfert hatte. Den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Nebenbei gesagt, Antiochus Epiphanes heißt zu Deutsch der erschienene Feind. Er ist Vorbild des endzeitlichen Antichristen. Da hatten sie kein Öl, kein heiliges Öl. Bei der Neuweihe des Tempels, bei der Reinigung des Tempels, um den heiligen Leuchter wieder zu entzünden. Sie feiern das ja zu Chanukka, etwa in unserer Adventszeit mit dem achtflammigen Leuchter. Da fanden sie ein kleines, tönernes Krüglein mit dem Amtssiegel des hohen Priesters. Und in diesem tönernen Krüglein war das heilige Salböl, das der hohe Priester allein herstellen durfte, das sein Siegel tragen musste. Und dieses Öl reichte wunderbarerweise aus zur Speisung des Leuchters für 8 Tage. Deshalb der achtflammige Leuchter. Ich möchte Ihnen eines sagen, ohne dass Sie gleich weinen. Jesus wurde zu Weihnachten nicht geboren, sondern gezeugt aus Heiligem Geist in der Jungfrau Maria, in diesem tönernen, irdenen Gefäß, gefüllt mit dem Öl des Heiligen Geistes, mit dem Amtssiegel des hohen Priesters. Geboren wurde er etwa in der Zeit des großen Versöhnungstages, weshalb auch die Hirten in der Nacht auf dem Felde sein konnten. Auch wir sind solche tönernen, irdenen, zerbrechlichen, anfechtbaren Gefäße, in denen Gott den Lichtglanz und die Herrlichkeit seines Evangeliums niedergelegt hat, damit es sicher weise, dass die Kraft von ihm stamme und nicht aus uns. Gefäße mit dem Amtssiegel des hohen Priesters. Johannes, das ist deine Mutter. Maria, siehe dein Sohn. Der hohe Priester war unbefleckt. Viertens. Ich muss einfach schneller werden, sonst wird ihre Ungeduld wachsen. Er war abgesondert von den Sündern. Das ist nun wirklich eigenartig. Gemeint ist nur, er war abgesondert von der Sünde der Sünder. Denn eines wissen Sie ja doch auch, dass Jesus die Sünder gesucht hat. Dass er sich mit Zöllnern und Huren und Sündern sogar an einen Tisch gesetzt hat, zum Entsetzen der Pharisäer und Schriftgelehrten, die gesagt haben, der will ein Prophet sein. Der Apostel Johannes sagte, in ihm war keine Sünde, trotz seines Umgangs mit Zöllnern und Sündern, die er retten wollte. Johannes ist ja der Apostel des Wesens. Petrus, der Apostel der Tat, der Aktion, sagt, er tat keine Sünde. Und Paulus, als der Apostel des Wissens und der Erkenntnis, sagte, er wusste keine Sünde. Das heißt, er erkannte keine Sünde. Natürlich hat er um Sünde gewusst. Natürlich wusste er, was Lüge ist und Diebstahl und Mord und Hurerei. Aber er hat diese Sünde nicht erkannt. Das heißt, er hatte mit ihr keine Wesensgemeinschaft, keine Tuchfühlung, nicht die geringste Anteilhabe. Und dazu gehört nun in der Kleidung des hohen Priesters der weiße Leibrock, der unten herausschaut. Dieser Leibrock aus feinstem Byssus war zellenartig gegliedert und gewebt. Ich habe versucht, diese Zellen ein wenig anzudeuten. Der Herr Jesus hatte ja auch ein wunderbares Gewand. Von oben bis unten gewirkt, ohne Naht. Wir hatten einmal, als ich jung war, in unserer Jugend einen Spezialisten, der hat uns einen Vortrag gehalten, wie man ein solches Gewand webt, wie man so etwas macht. Und das Gewand war so kostbar, auch ein weißes Gewand, dass die Soldaten sagten, das können wir nicht zerteilen, sondern wir wollen würfeln, wem es gehören soll. Und einer der Glücklichen bekam dann das Gewand Jesu, möge es ihm gut bekommen sein. Denn selbst die Schweißtücher des Apostels Paulus bewirkten Heilung und Gesundung. Ich weiß es nicht. Der Leibrock zellenartig weiß, das ist die Gerechtigkeit Jesu, abgesondert von der Sünde, von den Sündern. Das ist der Leib, den er bei seinem Kommen in den Kosmos begrüßt hat mit den Worten, Vater, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, einen Leib hast du mir bereitet. Und dafür dankt er dem Vater, für dieses Instrumentarium der Gerechtigkeit, für diesen Leib der Sünde und des Todes, für diese Anteilhabe am Fleische und Blute der Brüder. Einen Leib hast du mir bereitet. Und das hat der Herr Jesus noch einmal gesagt und sagt es immer wieder neu. Wenn ihm Glieder hinzugefügt werden zu seinem Leibe, auch sie stehen in dieser strahlenden Gerechtigkeit des allerfeinsten Byssus. Aber das ist die Gerechtigkeit, die sie nicht aus sich selbst haben, sondern die ihnen zugerechnet worden ist, in Christo Jesu und durch Jesus allein. Denn auch unsere eingebildeten Werke, auch unsere eingebildete Gerechtigkeit ist vor Gott nur ein unflätiges Kleid. Aber in Christo Jesu sind wir dem Vater wohl annehmbar gemacht. Hat der Vater wohlgefallen an uns? Sonst müsste er sich, verzeiht das Wort, vor uns ekeln. In Christo sind wir angenehm gemacht in dem geliebten Sohn für den Vater. Der hohe Priester abgesondert von den Sündern. Nun kommt etwas im Kreuzeswort Jesu. Keine Anteilhabe zwischen Licht und Finsternis. Keine Anteilhabe zwischen Christus und Belial, dem Satan. Keine Anteilhabe und Gemeinschaft zwischen Gesetzlosigkeit und Gerechtigkeit. Kein Kontakt zwischen Licht und Finsternis. Und dann betet der Herr am Kreuz, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Warum hast du mich abgesondert, als die Schlange am Pfahl. Er, der abgesondert von den Sündern und der Sünde war, er hängt jetzt dort am Pfahl, zur Sünde gemacht, nicht nur unsere Sünde tragend. Er hat wie ein Schwamm jede Gemeinheit, jede Hässlichkeit, allen Mord, allen Diebstahl, alle Lüge, alle bösen Gedanken, alles, was es an Frevel und Gesetzlosigkeit gibt, aufgesogen in sich selbst. 17-mal steht dieses Wort verlassen im Neuen Testament und immer in diesem Sinne. Abgeschnitten. 6-mal heißt es im alten Bunde im Blick auf das Leiden des Messias: Ich bin abgeschnitten von deinen Augen, o Gott, abgeschnitten von den Zuflüssen deiner Liebe, abgeschnitten von dem Strome deines Geistes, abgeschnitten von dem Zustrom deines Lichtes und deines Lebens. Ich möchte doch Psalm 22 lesen, das Jesus gebetet hat, den Jesus gebetet hat, aus dem dieses Wort stammt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe des Tages, und du antwortest nicht, und des Nachts, und mir wird keine Ruhe. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten, und du hast sie prompt errettet. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen Hohn und der vom Volke verachtete. Der Wurm ist theologisch gesehen die Schlange in ihrer allergrößten Ohnmacht. Nicht zoologisch gesehen. Die Schlange am Pfahl. So hat Jesus gebetet. Und im Psalm 37, Vers 25 steht das Wort: Ich war jung und bin auch alt geworden, und niemals sah ich den Gerechten verlassen, noch seinen Samen nach Brot gehen. Und hier wird der Gerechte, der Sohn des lebendigen Gottes, verlassen, abgeschnitten, und muss fern vom Angesicht des Herrn leiden, alle Gerichte. Das fünfte: Er ist höher geworden als die Himmel. Er ist hindurchgegangen durch alle Himmel, das heißt durch alle kosmischen Räume des Universums, und ist eingegangen in den Himmel Gottes, in das unzugängliche Licht der Wohnung Gottes, in die allerhöchste Realität des unerschaffenen Vaters. Und damit ist er auch höher geworden als alle Himmelswesen, weil er gehorsam wurde bis zum Tod, hat der Vater ihm den Namen gegeben, nicht einen Namen, den Namen gegeben, der alle anderen Namen überragt, damit in diesem Namen, den Jesus hat, in diesem Namen Jesu, aller Knie sich beugen, der Himmelsbewohner, der irdischen und der unterirdischen, der Dämonen, und aller Zungen zur Verherrlichung Gottes des Vaters bekennen: Allherr ist Jesus, der Messias. Als das Haupt der Gemeinde ist er zum Haupt des ganzen Alls geworden. Kolosser 1, Vers 18, das Haupt der Gemeinde, Epheser 1, Vers 22, das Haupt des Alls. Das ist wunderbar. Und dem entspricht nun in der hohen priesterlichen Kleidung der Kopfbund, der gestaltet ist wie ein Turban. Auf diesem Kopfbund dann noch eine Goldplatte, auf die wir dann noch zu sprechen kommen, mit der Inschrift: Heilig dem Jehova, Kadosh le Yahweh. Ich werde hier erinnert an Hohelied 5, Vers 11, wo die Braut bekennt von dem Bräutigam, dem Messias: Sein Haupt ist gediegenes Feingold, wie diese Platte an seinem Kopfbund. So sollen ja auch wir als Söhne des Tages den Helm der Heilshoffnung aufsetzen, damit unsere Gedanken geschützt sind in der Verwirrung und Verführung der Endzeit. 1. Thessalonicher 5, 4 bis 9. Er ist höher geworden als die Himmel und alle himmlischen Wesen. Johannes 19, Vers 28. Ruf der Sohn Gottes am Kreuz aus, mich dürstet, mich dürstet, damit die Schrift erfüllt würde. Sie haben mir Galle gegeben und Essig in meinem Durst. Und damit er die letzten Worte sagen kann bis zu seinem Tode. Und einer der Soldaten nimmt einen Ysop-Schwamm, füllt ihn mit Weinessig und führt ihn an den Mund des Gekreuzigten, sodass er daran saugen kann. Man hat ihm ja vorher, ehe er angenagelt wurde an das Kreuz, einen anderen Trank gegeben, nämlich einen berauschenden, narkotisierenden Trank. Diesen Trank hat er abgelehnt, denn er wollte im Vollbewusstsein die Schmerzen erleiden, die ihm zugefügt worden sind. Ich habe zu dieser Ablehnung ein kostbares Wort gefunden in Sprüche 31, Vers 4. Dort wird ein Lemuel angeredet und dieser König Lemuel, zu Deutsch Ehel geweiht, Gott geweiht, empfängt folgendes Wort. Nicht für Könige ziemt es sich, Lemuel, nicht für Könige Wein zu trinken, noch für Fürsten zu fragen, wo ist Rauschtrank? Damit er nicht trinke und des Vorgeschriebenen vergesse und verdrehe die Rechtssache aller Kinder des Elends. Und so hat Jesus den Rauschtrank, den narkotisierenden Trank abgelehnt, damit er nicht die Rechtssache der Kinder des Elendes, zu denen wir auch gehören, vergesse in seinem Leiden am Kreuz. Und das Vorgeschriebene, das in den heiligen Schriften für sein Leiden vorgebildet ward. Mich dürstet, das ist nun der Ruf, den er angesprochen hat in seiner Bergrede. Glückselig, die da hungert und die da dürstet nach der Gerechtigkeit. Er schaut nunmehr aus auf das Ziel, die Rechtfertigung, die darin besteht, dass der Vater ihn aus den Toten wiederbringt und auferweckt und ihn als Sohn unter Beweis stellt durch den Geist der Heiligkeit. Psalm 42, 1 bis 3. Steht dieses Wort vom Durst des leidenden Messias. Denn auch dieser Psalm ist ein Messias-Psalm, wie alle Vorsänger-Psalmen. Ich möchte das doch wenigstens noch lesen. Psalm 42, 1 bis 3. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, also lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen? Wann endlich werde ich erscheinen vor Gottes Angesicht? Das war das Sehnen Jesu, sein eigentlicher Durst am Kreuz, der seinen körperlichen Durst übertraf. Meine Tränen sind mir zur Speise geworden Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Steige herab vom Kreuz. Gott hat doch Wohlgefallen an dir. Wenn Gott Wohlgefallen hat, dann komme er jetzt und bekenne sich zu dir. Daran will ich gedenken und in mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog in der Schar, mit ihnen walte zum Hause Gottes, mit der Stimme des Jubels und des Lobes, eine feiernde Menge. Was beugst du dich nieder, meine Seele, und bist unruhig in mir? Harre auf Gott. Denn ich werde ihn noch einmal preisen für die Rettung seines Angesichtes, die Jesus erfährt in seiner Wiederbringung aus den Toten. Und so dürfen auch wir in einem heiligen Selbstgespräch mit unserer dürstenden Seele reden. Warum stöhnst du, seufzt du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch einmal preisen für das Heil seines Angesichts. Das ist das Licht am Ende des Dunkels, des Tunnels, auf das wir zugehen. Sechstens, der Hohepriester hat nicht nötig, alljährlich für sich selbst Opfer darzubringen. Dem entspricht nun der bunt gewirkte Gürtel, den der Hohepriester über alle seine Gewänder zieht und den Gürtel zusammenbindet und damit seine Gewänder gleichsam zum Abschluss bringt. Das war ja damals bei solchen Langgewändern notwendig, dass man sich umgürtete. Wenn ein Sportler in der Arena antrat im Griechenland, dann hat er das meistens nackt getan und nicht in einem Langgewand. Wenn aber ein Soldat oder ein Sportler im Langgewand erschien, dann musste er zumindest dieses Gewand gürten. Es war der Abschluss seiner Kleidung. Auch wir sollen ja nach dem Wort des Apostels Petrus die Lenden unseres Gemütes umgürten. Das heißt, wir sollen dafür sorgen, dass wir nicht aufgrund unseres Seelenlebens, unserer Emotionen, unseres Gemütes straucheln und sollen in einer heiligen Disziplin stehen. Und das gilt für den Wettlauf des Glaubens. Also sage ich statt dem Gürtel nur ein einziges Wort, Abschluss. Die Sache zusammenbinden. Das will ich jetzt auch machen mit meinem Vortrag, schnell zusammenbinden. Aber jetzt das Wort, er hat es nicht nötig, alljährlich für sich selbst Opfer darzubringen. Hebräer 9, 26 bis 28. Ich lese von Vers 25 an. Auch nicht, auf dass er sich selbst oftmals opferte, wie der hohe Priester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Sonst hätte er, der Christus, oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Zusammenfassung der Zeitalter, in der Vollendung und im Abschluss der Zeitalter geoffenbart worden, zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Ein für allemal. Es sind gleichsam alle Weltzeiten des göttlichen Heilsratsschlusses schon in Christo Jesu und in seinem Leiden und in seiner Auferstehung zum Abschluss gekommen. Für den Gott der Hoffnung. Für den Gott der Hoffnung und des Ausharrens, der bereits seine Ziele vollendet vor seinen Augen sieht und der auch die Tatsache vor Augen sieht, dass die Sünde abgeschafft ist. Und auf diesen Glaubensstandpunkt Gottes dürfen wir uns stellen. Die Sünde ist abgeschafft. Wenn wir in Sünde fallen, wenn wir straucheln, wenn wir niederbrechen, dann sagen wir, Herr Jesus, die Sünde ist abgeschafft. Du hast sie getragen, als du abgeschnitten und abgesondert warst. Als die Schlange am Pfahl, als die Sünde an meiner Stelle. Ich stelle mich auf diesen Glaubensstandpunkt. Abschaffung der Sünde. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Das ist das Geheimnis. Und dann Vers 27, 28. Und ebenso, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, also wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male denen, die ihn erwarten, ohne Beziehung zur Sünde, das heißt zur Sündenfrage und zur Sündentilgung, erscheinen zur Vollerrettung bei seiner Wiederkunft. Da geht es nicht mehr um die Sündentilgung, um die Sündenfrage. Die ist gelöst. Und diesem Abschluss der Zeitalter im Opfer Jesu entspricht nun das Wort Jesu in Johannes 19, 30, das sechste Kreuzeswort, es ist vollbracht. Es ist die Vollendung des Gotteswillens und des göttlichen Heilsplanes, noch nicht die persönliche Vollendung des Sohnes Gottes, der nunmehr drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde, das heißt im Totenreich, im Scheol, leiden muss, unter der Gewalt des Todes bis zu seiner Auferstehung. Aber es ist vollbracht. Johannes 17, Vers 4. Vater, ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast auf Erden. Es ist vollbracht. Für die, die Gottes Wort lieben, möchte ich noch einen Hinweis geben. Dann kommen wir zum Schluss. Psalm 22. Wissen Sie, dass die zweite Hälfte des Leidenspsalms Jesu nicht von seinem Leiden handelt, sondern von seinem Siege, von dem Kreuzessieg Jesu, der sich immer und immer mehr ausbreitet, bis er das ganze Universum umfasst, ja sogar die Bewohner des Totenreiches? Lesen Sie das einmal. Und dann heißt es, Vers 29, es essen und fallen nieder alle Fetten der Erde. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren und der seine Seele nicht am Leben zu erhalten vermag. Ein Same wird ihm dienen, dazu gehören wir, durch Wiedergeburt, aus dem Samen des Wortes Gottes. Er wird dem Herrn als ein Geschlecht zugerechnet werden. Sie werden kommen und verkünden seine Gerechtigkeit einem Volke, welches geboren wird, dass er es getan hat. Und das steht nicht im Hebräischen. Ki Asa heißt folgendes. Sie werden kommen und verkündigen seine Gerechtigkeit einem Volke, welches geboren wird. Denn er hat es vollbracht. Es ist vollbracht. Damit endet der Siegesteil von diesem wunderbaren Messias-Psalm. Das greift Jesus auf, der wahrscheinlich zumindest in Gedanken diesen ganzen Psalm gebetet hat. Das Letzte. Er ist in Ewigkeit als Sohn vollendet worden. Und das ist nun seine persönliche Vollendung in der Auferstehung aus den Toten. Als der Vater den Beweis führte, dass dieser sein Sohn sei, an dem er wohlgefallen habe. Ein Zeugnis, das er nicht über dem Kreuz des Messias ausgesprochen hat, wie es viele vielleicht erwartet hätten. Als der Vater seinen Sohn rechtfertigte, als er das Kreuzesleiden zum Versöhnungsleiden wandelte, denn ohne die Auferstehung Jesu aus dem Tode, ohne seine persönliche Vollendung, ohne seine Anerkennung durch den Vater, wäre das Kreuz ein Verbrechergalgen wie jeder andere auch und brächte uns keine Erlösung. Dem entspricht nun die größte Würde des hohen Priesters, das Kopfdiadem aus Gold auf dem Kopfbund, auf dem geschrieben steht, heilig dem Jehova. Das ist die Herrlichkeitskrone gleichsam. Aber da denken wir doch daran, dass unser hoher Priester diese Herrlichkeitskrone trägt, aber zuvor hat er eine andere Krone getragen. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, o Haupt sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hochschimpfieret, gegrüßet seist du mir. Nun aber trägt er die Krone der Herrlichkeit. Wenigstens ein Wort aus Offenbarung 14, Vers 14 dazu. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich dem Sohne Adams, gleich dem Sohne des Menschen, dem Weltvollender, welcher auf seinem Haupte eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Dann blättern wir noch hinüber in Kapitel 19, 11 bis 16, und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und der richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte sind viele Diademe. und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er allein, er das Wort Gottes. Nun das letzte Kreuzeswort von dem, der auch am Kreuz schon ausschaute auf seine Vollendung. Er, der als Sohn in Ewigkeit vollendet ist. Lukas 23, Vers 46. Vater, Abba, lieber Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das hat die Mutter Maria dem Kindlein Jesus, wenn es abends in seinem Bettlein lag, beigebracht zu beten. Es ist das Abendgebet auch der Kinder Israels. Abba, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Und dann geht es weiter. Vor mir Michael, hinter mir Gabriel, rechts Uriel, links Raphael und über meinem Haupte die Schechina Gottes. Und das betet nun der Gekreuzigte im Hinblick auf seine kommende Vollendung. Abba, in die Schutzmacht deiner Hände befehle ich meinen Geist. Lukas 23. Und Psalm 23, Vers 4 steht das kostbare Wort. Und wenn ich nun auch gehe durch die Schlucht des Todesschattens, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und Jesus neigte das Haupt und verschied. Amen.
Wir wollen dann beten. Lieber Vater in dem Himmel, wir danken, dass Jesus nun verklärt, verherrlicht zu deiner Rechten ist, dass du sein Verheißungswort eingelöst hast und hast uns deinen Geist, den Heiligen, gegeben. Wir möchten dir danken, dass dein Heiliger Geist Jesus in uns verklärt, in uns verherrlicht. Darum danken wir dir auch für diese Stunde. Danken dir, dass du uns mehr und mehr hineinführst in die Erkenntnis deines Selbst. Wir befehlen uns nun dir an für den weiteren Abend, für die Ruhe der Nacht. Lass deine gute Hand segnen und wohltuend auf einem jeden Einzelnen von uns ruhen, auf diesem ganzen Haus, diesem Werk. Wir geben dir die Ehre, wir geben dir den Dank. Amen. Amen.